Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres, in der allerorten Termine gemacht und Ankündigungen verfasst, redigiert, übersetzt und dann wieder verworfen werden, in der Entwickler sich jeden Tag fragen, welche Features sie noch streichen können, um dennoch eine überzeugende Version zu haben, PR-Agenturen alle Kunden gleichzeitig zufriedenstellen müssen und allenthalben darüber spekuliert wird, wer wird eigentlich der große Star der Gamescom 2018? Eines dürfte feststehen, dieses Jahr wird es nicht Angela Merkel. Als ich letztes Jahr um diese Zeit ätzte, dass halt Wahlkampf sei, da wünschte ich mir mal wieder, nicht recht zu behalten, aber dieses Jahr werden wieder nur die üblichen Verdächtigen die Gamescom eröffnen. Dorothee Bär von der CSU, die immer dabei ist, wenn irgendwo Games draufsteht, und Armin Laschet, der als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen natürlich die verdammte Pflicht hat, die wohl größte Konsumentenmesse seines Landes zu eröffnen, zumal, wenn die gerade ihr 10-jähriges Bestehen feiert. Außerdem hatte er auch noch unlängst angekündigt, NRW zu dem Games-Bundesland schlechthin zu machen. Wenn allerdings nicht noch sehr Unvorhersehbares geschieht, wird diese Gamescom, wenn nicht eine der langweiligsten, so doch vorhersehbarsten, die es je gegeben hat. Zitat: Die Gamescom 2018 wird für Spieler einige Überraschungen bieten, wie die Organisatoren bekannt geben, wird es mehrere Spieleweltpremieren zu bestaunen geben, untertitelt die GameStar. Erstaunlich. Die größte Gameshow der Welt wird dazu genutzt, einige neue Spiele anzukündigen. So viel Überraschung und Niedagewesenheit war selten. Wer hätte es gedacht oder sich auch nur in den kühnsten Träumen? Nun ja. Ein wenig Spannung immerhin titelt Gameswirtschaft.de ins Spiel mit der bangen Frage: Gamescom 2018, wird Halle 10 rechtzeitig fertig? Die wird nämlich derzeit saniert. Kleiner Insider-Tipp: Nein, sie wird nicht fertig, was im Artikel auch umgehend aufgeklärt wird. Sie muss das nämlich auch nicht, weil die Sanierung eh bis 2021 läuft und während der großen Messen geplant unterbrochen wird. Letzte Zweifler werden sich da zwar von der Erklärung der Messeleitung nicht beruhigen lassen, dass die Arbeiten im Plan lägen, aber ich fürchte, selbst wenn hier im Zweifel ja sogar die Social Media Stage betroffen wäre, auch dieses Thema langt nicht für den großen Aufreger. Für Brancheninsider die wichtigste Neuerung und vor allem sehr wahrscheinlich nerviger: weil der Konsumentenbereich aus allen Nähten platzt, haben sich die Veranstalter überlegt, ein paar der normalen Gäste per Wildcard auch in den Businessbereich zu lassen. Das nervt dann die tatsächlichen Business-Besucher und die Konsumenten werden erstaunt sein, wie langweilig es dort ist, wo es tatsächlich nicht um Entertainment, grelle Bilder und ohrenbetäubende Lautstärke geht, sondern um den Geschäftsverlauf der nächsten Jahre. Es gibt keine T-Shirts zu erhaschen, Kaffeetassen müssen nach dem Leertrinken stehen gelassen werden, die meisten Stände sind nur für Besucher mit Terminen zugänglich und Termine dürften in der Wildcard mit Sicherheit nicht inklusive sein. Es gibt keine Entwicklerstars zu sehen und die Booth-Babes tragen in der Regel Business-Kostüme und mühen sich um seriöse Wirkung. Keine Ahnung, was man sich davon verspricht. Wer soll sich um die Gäste kümmern, mit denen da schon aus Zeitmangel jemand etwas anfangen kann oder will? Ansonsten feiert sich die Messe vor allem selbst: 10% mehr Fläche als 2017, 13% mehr Aussteller, neue Besucherrekorde. All das kennt man schon aus den vorherigen Jahren. Der Schlafsack unter der Severinsbrücke geht dieses Jahr für schlappe 250 € pro Nacht weg. Dies ist natürlich nicht wahr. Tatsächlich gibt es sogar eine sogenannte Pop-Up-Jugendherberge des Deutschen Jugendherbergswerks mit 80 Schlafplätzen, der ersten weltweit, wie man betont. Was die Schlafsackpreise dann auf 245 € gedrückt hat, die Innung Deutscher Obdachloser hat schon protestiert. Und wie jedes Jahr frage ich mich, warum eigentlich? Wie jedes Jahr denke ich, dass sich doch niemand freiwillig tagelang diesen infernalischen Lärm in brutaler Hitze und im ameisenhaften Gedrängel um noch den armseligsten Monitor antun wird, nur damit ich dann doch wieder von den Fakten Lügen gestraft werde. Dieses Jahr gibt es sogar Tickets für Schulklassen und auch hier mag man sich fragen, warum eigentlich? Denn entweder haben die Kids noch Schulferien und werden das kaum als Schulausflug organisiert bekommen, oder sie haben zur fraglichen Zeit Unterricht, oder es ist Messesamstag und der ist traditionell innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Und dieser Massenauflauf ist unvermeidlich, obwohl, wenn ich nicht was verpasst habe, keine neuen Konsolen in Sicht sind und die angekündigten Lineups alle und ohne Ausnahme eine Menge Ziffern mit sich herumtragen. Die Sequel-Seuche wird also auch 2018 nicht abflauen. Die Brandmanager leisten nach wie vor ganze Arbeit und Version 9 einer eigentlich schon seit dem dritten Release spielerisch ausgelutschten Brand scheint sich nach wie vor wirtschaftlich mehr zu lohnen als die Entwicklung neuerer Konzepte. Wobei natürlich nicht verschwiegen werden soll, so ziemlich jeder zweite größere und kleinere Publisher wird mit einem Battle Royale an den Start gehen. Ein Konzept, das 2017 noch so gut wie keiner auf dem Schirm hatte und zweierlei zeigt. Erstens, neue Konzepte haben eine Chance und sind offenbar heiß begehrt. Zweitens, wenn die Konkurrenz mit einem neuen Konzept Erfolg hat, dann wäre es zwar eigentlich das Logische, selbst auch nach neuen Konzepten zu suchen, aber der eigene kreative Offenbarungseid ist halt bequemer und deshalb versucht man möglichst schnell auf den Zug aufzuspringen. Wenn Sie, werte Zuhörer, aus dem bisher Gesagten einen gewissen Mangel an Begeisterung herausgehört haben sollten, so kann und will ich Ihnen da nicht widersprechen. Business as usual scheint der dominante Trend der Spielindustrie zu sein. VR und AR werden vielleicht noch ein paar interessante Projekte vorweisen können und es werden sich mehr Non-Gaming-Firmen im Trubel zu platzieren versuchen. Bundeswehr und Mercedes waren letztes Jahr ja schon da. Das wird Schule machen. Mal sehen, ob die Agentur für Arbeit, die noch vor 13 Jahren meiner eigenen Arbeitslosmeldung völlig hilflos gegenüberstand, Zitat, wie sollen wir denn für Sie einen neuen Arbeitsplatz finden? Können Sie auch was Vernünftiges? Ob die ihr ziemlich verrissenes Game Amtliche Helden dazu nutzen wird, Mitarbeiter zu werben? Wenn der Seniorenstift Edelweiß so ab 2020 dann seine Hospizplätze mit einer VR-App bewirbt, dann wissen wir, Games haben die Weltherrschaft übernommen. Es wird also sehr viel same old geben. Und vielleicht ist das ja auch eine gute Nachricht. Vielleicht sind die Zeiten, in denen sich unsere Branche in einem Zustand der Daueraufgeregtheit befand, ja tatsächlich erst einmal vorbei. Fahren wir jetzt in etwas ruhigere und die Nerven schonendere Gewässer ein, können wir die Lage auch mal mit Ruhe und Besonnenheit betrachten und ein paar gute Nachrichten vermelden, die ansonsten im allgemeinen Hühnerhaufenhaften verloren gingen. Da wäre, wie auch schon in den letzten Jahren, die Indie-Booth Arena, die sich erst jüngst personell um den Long Journey Home-Designer Andreas Suwika verstärkt hat und dieses Jahr eine Partnerschaft mit dem deutsch-französischen Fernsehkanal Arte eingegangen ist. Diese Kooperation kommt nicht von ungefähr, engagiert sich Arte doch schon länger im Bereich Gaming, unter anderem mit der oft genug sehr schön gemachten Sendung Art of Gaming. Auf mehr als 1000 Quadratmeter können Menschen die Games auch dann genießen können, wenn sie sich weniger als 2 Millionen Mal verkauft haben, das etwas andere Game anschauen, spielen und sich tatsächlich mit den Entwicklern unterhalten, wo einen in den Hauptteilen normalerweise nur hastig angelernte Promoter vollquatschen und unter allem möglichen und oft genug laut kreischend bejubelten Marketingmüll begraben. Weitere gute Nachrichten? Es hat seit der letzten Gamescom tatsächlich nicht eine größere Entlassungswelle in der deutschen Spielindustrie gegeben. Oder habe ich da was übersehen? Die deutsche Branche segelt momentan in ruhigen Gewässern, sucht Mitarbeiter, arbeitet an mehreren, auch größeren Spielen, scheint sich zu konsolidieren. Jäger hat gerade ein neues Großprojekt angekündigt. Deck 13 scheint mit Focus Home Interactive eine Publishing-Heimat gefunden zu haben. Crytek's Hunt reüssiert tatsächlich mal nicht nur durch die überragende Grafik, sondern überzeugt auch im Gameplay. Von Mimimi hat man länger nichts gehört, was bei den notorisch professionell wirkenden Münchnern wohl ein gutes Zeichen ist, weshalb man in Köln wohl auch eine Ankündigung aus dem Hause Weinerlich erwarten darf. Und Insider wissen noch von ein paar anderen größeren Projekten, an denen hierzulande fleißig gewerkelt wird. Dabei ist besonders die Rolle von THQ Nordic in diesem Zusammenhang hervorzuheben, die kräftig in Deutschland investieren, Koch gekauft und mit Handygames gerade einen echten Coup gelandet haben. Die sollen nämlich nach ihrer Eingliederung in die THQ Nordic-Familie zu einem veritablen und schlagkräftigen Publisher im Bereich kleiner und mittelgroßer Projekte umgebaut werden, ein Bereich, den die Schweden mit ihrer eigenen Infrastruktur nur schwer abdecken können, der als strategische Entwicklungsreserve für neue Teams und neue Ideen aber durchaus sinnvoll sein kann, vor allem dann, wenn die große deutsche Games-Förderung, vor der angeblich schon halb Europa zittert, dann tatsächlich kommt. Und nicht nur im Entwicklungs- und Publishing-Bereich scheint sich Deutschland zu konsolidieren. Nach der Vereinigung der beiden Verbände ist der von mir ja auch gerne mal angeraunste Game-Verband dazu übergegangen, regionale Vertretungen zu gründen, welche die Interessen der Entwickler vor Ort natürlich besser im Auge haben können als die paar Mitarbeiter in Berlin. Dies ist darüber hinaus natürlich sinnvoll, um den Wettstreit der Region bei der Förderung unserer Industrie ein wenig anzuheizen, mit den Hochschulen im direkten Austausch zu bleiben und regionale Konzepte wie beispielsweise das Gamehouse Cologne auch andernorts antreiben zu können. Ein Schritt also, der, wenn er gut umgesetzt wird, ganz erhebliche positive Effekte auf die Branche haben kann. Dafür muss man die Damen und Herren um Felix Falt dann auch mal ausdrücklich loben. Und nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich bei denen am Stand einen Kaffee schnorren möchte, der ist durch meinen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Tatsächlich verbirgt sich hinter der drohenden Langeweile eine strukturelle Stabilisierung, die eigentlich nur zu begrüßen wäre, hätte man nicht gleichzeitig auch den Eindruck künstlerischen Stillstands. Nun ist das kein neuer Vorwurf, eigentlich gibt es den, seit es die Industrie gibt, aber der Blick auf die Branche ändert sich halt langsam. Lauerten in den vergangenen Jahren immer alle auf den nächsten Hype, das nächste große Ding, immer in der Angst, durch Schlafmützigkeit aus dem Markt gedrängt zu werden, das morgen oder übermorgen einzig noch erfolgversprechende Geschäftsmodell zu verpassen, stellt man heute fest, dass es inzwischen in der Industrie dieses eine Modell nicht mehr gibt. Ja, es gibt nach wie vor die Trends. Games as a Service, die erwähnten Battle Royales, die verschiedenen Mobile- und F2P-Modelle, Online- und Offline-Welten, was auch immer. Es gibt nach wie vor den Indie-Markt und Spiele, die einfach so standalone verkauft werden. Es gibt den VR-Markt, Serious Games, im VR- und AR-Bereich immer mehr gamifizierte Anwendungen, Museen, Schulen, Universitäten, Industrie und Politik und lineare Medien melden sich und fragen sich, wie sie sich diese neuartigen Telespiele zunutze machen können. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein paar signifikante Marktmodelle vergessen. Eigentlich sind Games schon länger keine homogene Industrie mit einem Vermarktungsgoldstandard mehr. Wir sind buchstäblich Dutzende von Industrien, die letzten Endes nur eine gemeinsame Produktvorgabe haben, einen interaktiven Inhalt unterhaltsam an- und darzubieten. Weder ist der Inhalt festgelegt, noch die Art des Angebots oder auch nur die Frage, was da im Einzelnen als unterhaltsam empfunden wird. Aus dem einst zarten Pflänzchen Games-Industrie ist ein ganzer Wald geworden, ein Biotop, das sich selbst trägt, neue Pflanzen und sogar Arten aus sich selbst heraus hervorbringt, Alte sterben lässt und diesen Tod als Teil des normalen Werdens und Vergehens begreifen kann, weil dadurch nicht mehr der ganze Wald bedroht ist. Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zu anderen Medienmärkten, was man zum Beispiel ja auch an der Partnerschaft der Indie Booth Arena mit Arte erkennen kann. Games sind endgültig nicht mehr IGIT. Dieses Jahr dürfen bereits Menschen blutige Shooter spielen, die waren beim Columbine-Massaker nicht mal geboren. Games sind natürlicher Teil des Medienangebots und der täglichen Lebenserfahrung. Sie sind nicht mehr aufregend, nicht mehr Untergrund, verboten und gefährlich. Sie sind normal. Aufgeregt wird sich höchstens noch über NEP und verharmlose Suchtgefahren, verfrühte oder verspätete Releases und manche sind beides, Lootboxen oder Messebabes, die sich zu luftig anziehen. Alles Themen, die wichtig sind, aber Veteranen der Branche ein beinahe ungläubiges Staunen abfordern. Vor 20 Jahren haben sich die meisten noch über zu sehr angezogene Messehostessen aufgeregt. So ist die Gamescom also weniger tatsächliches Schaufenster einer Branche, die darauf angewiesen wäre, auf sich aufmerksam zu machen. Die Aufmerksamkeit für die Industrie ist da. Es geht um die Eigensichtbarkeit als Publisher, Entwickler, Hardwarehersteller oder Anbieter aller möglichen Dienstleistungen. Wer hier nicht dabei ist, der zeigt Schwäche. Und deshalb tut man sich das an. Eigentlich würde doch die E3 im Sommer reichen, oder? Ja gut, Europa ist ein wichtiger Markt, weltweit betrachtet, aber E3 und Gamescom so dicht hintereinander, das ist auch Stress, das müsste eigentlich nicht sein, wenn die Konkurrenz halt nicht auch da wäre und sich wahrscheinlich hinterhältig, wie sie ist, noch ein paar Ankündigungen für Köln aufbewahrt hätte. Der übliche Unfug eines Marktes, einer Industrie, die längst zu groß ist, um noch ernsthaften Gefahren ausgesetzt zu sein, die längst tiefe Verflechtungen mit anderen Industrien eingegangen ist, die heute aus dem kulturellen Kontext einer globalen Menschheit nicht mehr wegzudenken ist, derselben Menschheit, die noch vor 20 Jahren die Industrie in ihrer Gesamtheit gerne verboten hätte. Aber es ist eben dann doch nicht mehr dieselbe Menschheit. Könnt ihr euch vorstellen, Kinder? Als Opa klein war, da gab es noch keine Videospiele. Die Generation, für die das noch zutrifft, wird kleiner. Pong kam Weihnachten 1973 als Konsole für den Fernseher raus. Das ist 45 Jahre her. Diese Konsole, das war damals mehr oder weniger die gesamte Heim-Videospielindustrie. Mehr gab es nicht. Vielleicht sollten wir die Langeweile also feiern. Vielleicht sollten wir stolz sein auf das, was wir geschaffen haben. Vielleicht sollten wir Köln 2018 ganz affirmativ als das betrachten, was wir immer erreichen wollten. Bestätigung einer ganz normalen Industrie, die es geschafft hat, innerhalb weniger Jahrzehnte ein paar der größten Konsumentenmessen der Welt aus dem Boden zu stampfen, zur vielleicht beherrschenden Kulturindustrie zu werden, und zwar zu einer, die durch ihre Interaktivität weitreichende Bedeutung in viele Bereiche hineingewonnen hat, die den anderen Kulturindustrien immer verschlossen geblieben sind. Wie keine andere Kulturindustrie ist die Games-Industrie verwoben mit technologischem Fortschritt, mit neuen sozialen und der Aufhebung hierarchischer Strukturen, und mit einer sich zögerlich und unter heftigen Geburtsschmerzen entwickelnden postindustriellen Gesellschaft. Wir sind ein Krebsgeschwür, allerdings ein benevolentes. Wir streuen und setzen uns überall im Bewusstsein der Menschen fest. Keine Angst, wir werden und wollen diesen Körper nicht töten, aber wir werden ihn unumkehrbar verändern. Wir tun das schon. Und wir haben bei dieser Unterwanderung, dieser größten und wirkmächtigsten subversiven Bewegung der letzten Jahrzehnte, einen Zustand erreicht, in dem der Körper keine andere Wahl mehr hat, als mitzumachen. Wenn Gamescom 2018 also eine Bedeutung hat, paradigmatisch für irgendetwas steht, dann dafür. Das ist großartig und das ist gefährlich.
Wehe dem Sieger, der es sich in seinem Sieg zu bequem macht. Denn mit der Macht kommt Verantwortung. Es reicht nicht, die Bude zu unterwandern, sie auseinanderzunehmen und sie dann sich selbst zu überlassen. Und zu dieser Verantwortung zählt auch die Pflicht, der eigenen Petrifizierung entgegenzutreten. Es ist das alte Lied vom Fluch des eigenen Erfolgs. Je weiter sich die Games-Industrie institutionalisiert, desto mehr droht ihre Unfähigkeit, sich aus sich selbst heraus noch erneuern zu können. Und dafür gibt es Anzeichen wie zum Beispiel diese unselige Sequelitis oder der Umstand, dass im Segment der unter 25-Jährigen heute weniger Menschen noch Gamer sind als vor ein paar Jahren. Noch gibt es genügend Impulse von unten, wie die Indie-Booth-Arena, gibt es unterentwickelte Märkte auf diesem Planeten, wird es wohl auf absehbare Zeit neue Geschäftsmodelle und immer mal wieder auch neue Spielkonzepte geben. Aber als Industrie treten wir ins mittlere Alter ein, in dem Männer dazu neigen, Bierbäuche zu entwickeln und vom Arzt zu mehr Bewegung aufgefordert zu werden, in dem Gefäßerkrankungen zunehmen und allgemein eine Haltung einsetzt, die auch einmal ernten will und nicht immer nur sehen und die im schlimmen Fall anfängt, AfD zu wählen. Die Sehnsucht nach Ruhe ist verständlich, aber sie ist vor allem gefährlich. Es kann da für uns keine Pause geben, kein Ausruhen auf den Lorbeeren und da ist es kein gutes Zeichen, dass nach wie vor der Innovationsmotor der Branche finanziell erheblich unterversorgt ist, die Indies. Vieles wird sich daran entscheiden, ob dieser Industrie es gelingt, Strukturen zu schaffen, mit denen sie sich selbst in den Allerwertesten tritt. Freiräume müssen geschaffen werden, ob mit Hilfe von Fonds, Stiftungen, Preisgeldern oder wie auch immer, für neue Entwicklungen, die vielleicht zunächst einmal sogar ohne wirtschaftliche Interessen antreten können. Viele der großen klassischen Erfolge kamen aus dem Nichts und wurden selbst von ihren Publishern nicht erwartet. Doom wurde von einem 11-Mann-Team entwickelt, Ultima Onlines Erfolg überrollte den Publisher Origin komplett und erschuf den Markt für MMORPGs. The Sims stand bei EA während der Entwicklung mehrfach auf der Kippe. Fast keiner glaubte an das Game. So wichtig sauber ablaufende Entscheidungsprozesse innerhalb großer Unternehmen für deren Überleben sind, so schnell verhindern diese auch echte Neuerungen. Es gibt einen Grund, warum auch einige der großen neuen Konzepte der letzten Jahre aus Ecken kamen, die keiner auf dem Schirm hatte. Minecraft, wie auch PlayerUnknown's Battleground, entstanden ohne gewaltige Entwicklungsbudgets und ohne Begleitung durch finanzstarke Publisher. Und ohne PUBG hätte es den aktuell heißesten Scheiß, den Battle Royale Mode von Fortnite, der bis ins WM-Finale getanzt wurde, nicht gegeben. Es wird für die Industrie sehr wichtig werden, dass die Elefanten im Raum das Bewusstsein behalten, welche Bedeutung für Innovation die kleinen Entwickler haben, die Untergrundstrukturen, die viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Als Trainingsplatz für junge Talente, als Proberaum für neue Spiele und Marktkonzepte, als der sich ständig neu düngende Boden, auf dem sie als Riesen erst gedeihen können. Wale brauchen Krill. Es hat einige Aufregungen darum gegeben, dass ausgerechnet Blue Byte in Berlin einen 7-stelligen Förderbetrag des Landes abgegriffen hat. Dabei wurde übersehen, dass dies eine allgemeine Wirtschafts- und Arbeitsplatzförderung war, keine gezielte Gamesförderung. Dennoch darf sich die Branche nicht damit zufrieden geben, dass für ihre Giganten alleine durch deren Größe dann auch noch stark verbesserte Fördermöglichkeiten existieren. Die Industrie, der eine Oligopolisierung auf die Dauer gut getan hätte, muss man mir erstmal zeigen. Es ist für die Psychologie der Branche nicht gut, wenn die Großen Millionen kriegen und die Kleinen schauen in die Röhre. Es ist dabei durchaus nicht beruhigend, wie abhängig man als Kleiner von de facto Monopolen wie Steam ist. Ja, ich glaube ernsthaft, dass Gabe Newell ein großes Herz für kleine Entwickler hat und Steam bei allen Problemen darauf Rücksicht nimmt. Ich höre von jungen Teams häufig Klagen über die 30%, die Steam nimmt. Wir kennen die alten Tage nicht mehr, als von den 50 Euro, die ein Spiel im Handel kosteten, vielleicht 20 beim Publisher landeten und 4 beim Entwickler. Aber Newell wird nicht ewig Herr über Steam sein und niemand weiß, wer und welche Politik nach ihm kommen. Konzepte wie die Indie Booth Arena, die es vielen kleinen Entwicklern überhaupt erst ermöglicht, ihre Spiele auf der Gamescom auszustellen, benötigen Sponsorships der Großen, zu denen die ja nicht verpflichtet sind. Gleiches gilt für Konferenzen und andere Events, bei denen regelmäßig reichlich Geld von oben nach unten fließt. Der Marktzugang für die Kleinen muss langfristig genauso gewährleistet werden, wie bezahlbare Möglichkeiten, Sichtbarkeit am Markt zu erzielen. Momentan gibt es kein verbindliches Konstrukt, das die Großen zur Einhaltung solcher Strukturen, so Sponsorenleistungen und nachhaltiger Marktpflege verpflichtet. Wenn die Organisatoren im nächsten Jahr keinen Sponsor finden, dann bleibt die Indie Booth Arena 2019 zu. Wenn Steam einfällt, von den ersten 5000 Verkäufen 70% statt 30% zu nehmen, dann wird die Indie-Szene das kaum überleben. Die Folgen wären eine Katastrophe für den Nachwuchs und für die Innovationskraft. Die Gamescom 2018 mag also vielleicht die langweiligste Gamescom aller Zeiten werden. Und sie ist mit ihrer Vorhersehbarkeit sicher ein Zeichen für die Stärke und Bedeutung der Spielindustrie insgesamt. Man kann sie aber auch als Signal dafür nehmen, dass alles ein bisschen zu bequem zu werden droht, zu selbstverständlich, zu eingelullt, zu sehr der Markt wird es richten. Die Generation der Gründer und Idealisten, die heute noch großen Einfluss auf die großen Publisher haben, wird irgendwann weichen. Dann übernehmen die Betriebswirte und die spielen nicht. Die werden, so ist zu befürchten, nicht mehr das gesunde, wilde Wachstum des gesamten Biotops Spielindustrie im Blick haben. Die werden im Namen der Quartalszahlen roden, um ihre Gewinne zu maximieren. Und dann werden wir sehen, wie der Markt richtet. Er ist ein scharfer Richter. Und wie alle Scharfrichter neigt er dazu, in der Hauptsache die Kleinen zu hängen. Die Großen lassen sich laufen. Ich wünsche allen eine schöne Gamescom 2018.